war die kürzeste Schriftlesung jemals, oder? Ich glaube, es war auch noch nie so extrem warm an einem Sonntag hier in Chemnitz. Wir alle haben Mühe, uns länger zu konzentrieren. Da kommt es gerade recht, dass der heutige Predigttext sehr kurz ist. Nur 3 Verse lang. Aber dieser Text hat es in sich. Er hat das Potenzial, heiße Debatten auszulösen. Es geht um Kinder und das nicht zum ersten Mal. Dieses Thema ist gewissermaßen der Rahmen um die große Lehreinheit, die sich im Matthäus-Evangelium von Kapitel 18 bis ins 19. Kapitel hinein erstreckt. Erinnert ihr euch noch? Es ging um das Miteinander in der Gemeinde. Um die Frage, wie behandeln wir Konflikte untereinander? Wie wichtig ist Vergebungsbereitschaft? Wie stellt die Ehe Gottes Treue auf besondere Weise dar? Und erinnert ihr euch noch, zu Beginn all dieser Lehren hatte Jesus ein Kind in die Mitte gestellt und gesagt, ihr müsst so werden wie dieses Kind. Vorbehaltlos, vertrauensvoll, unschuldig, willig, sich einander unterzuordnen. Ansonsten bleibt euch das Himmelreich, das Reich Gottes, verschlossen. Wie ihr mit Kindern umgeht und mit Geschwistern, die einen solchen Charakter haben, so geht ihr mit mir um. Und jetzt, ein Kapitel später, folgt der Test. Haben die Jünger das gelernt? Haben sie begriffen, worum es geht? Diesmal stellt Jesus kein Kind in die Mitte. Diesmal werden Kinder zu Jesus gebracht. Wie würden die Jünger reagieren? Matthäus schreibt, doch die Jünger wiesen sie unfreundlich ab. Wörtlich heißt es, die Jünger fuhren sie an, so übersetzt es Luther. Bei Bengel steht, bedrohten sie, das klingt noch viel gefährlicher. Mit sie sind die Erwachsenen gemeint, die diese Kinder brachten und dafür zunächst eine Abfuhr einstecken müssen. Dabei war es unter den Juden durchaus üblich, die Kinder einmal im Leben wenigstens zu einem angesehenen Rabbi zu bringen, damit er einen Segen über den Kleinen ausspricht. Warum nicht auch zu Rabbi Jesus gehen? Er hat schon so viele berührt, er soll auch mein Kind berühren. Jesus protestiert folglich gegen die abweisende Haltung seiner Schüler. Lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, das Himmelreich ist ja gerade für solche wie sie bestimmt. Und er legte den Kindern die Hände auf und zog er weiter. Johannes Chrysostomos schreibt in seinem Kommentar zum Matthäus-Evangelium, was bewog die Jünger, die Kinder fernzuhalten? Die Würde des Herrn. Und was tut Christus? Er lehrt sie, bescheiden zu sein und den Dünkel der Welt mit Füßen zu treten. Darum nimmt er die Kinder, schließt sie in seine Arme und verheißt denen das Himmelreich, die so sind. So hatte er auch schon früher gesprochen. Wenn also auch wir des Himmelreiches teilhaftig werden wollen, müssen wir mit großer Sorgfalt diese Tugend zu erwerben bemüht sein. Ist euch aufgefallen, dass jener Kirchenlehrer aus dem 4. Jahrhundert in seinem Kommentar etwas erwähnt, was bei Matthäus gar nicht steht? Jesus hat offenbar nicht nur schnell mal die Hände aufgelegt, nein, der Herr hat die Kinder hochgehoben und in seine Arme genommen. Das stimmt. Das steht nämlich im Parallelbericht in Markus Kapitel 10. Jesus hat das nicht mal eben schnell hinter sich bringen wollen. Er hat sich für die Kleinsten Zeit genommen. Und solche Momente der Zuwendung bleiben nicht ohne Wirkung. Zeit für eine kleine Anekdote. Es gibt eine junge Dame hier in unserer Versammlung. Mittlerweile ist sie erwachsen. Sie hat als kleines Kind oft erleben dürfen, dass man ihr interessante Dinge aus Gottes Schöpfung gezeigt hat. Manchmal musste man sie hochheben, damit sie besser sehen konnte. Mitunter ging sie dann von selbst zu den Erwachsenen und sagte den typischen Satz, den sie mehrfach von ihren Eltern gehört hatte, nämlich, heb die mal hoch. Das war ihre Art und Weise zu sagen, ja, ich will was sehen. Kinder starten mit kindlichem Vertrauen. Sie haben zu jenem Zeitpunkt noch nicht den Glauben, der auf dem Wort Gottes beruht, aber sie starten ohne Vorbehalte. Und deshalb steht in der Bibel immer wieder, man solle den Kleinsten schon von Gott erzählen. Im 5. Buch Mose, Kapitel 6, schärft Mose den Israeliten im Namen Gottes ein: Die Worte, die ich dir heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und als Merkzeichen auf deiner Stirn tragen. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses schreiben und an deine Tore. Zu diesen Worten gehörten für Israel sicherlich 10 Gebote und überhaupt die Geschichten, die dieses Volk mit Gott schon erlebt hatte. Ich habe die Geschichte einer Mutter gehört, die ein 6-jähriges Kind hatte und in der Gemeinde fragte, wann sie denn anfangen sollte, ihrem Kind von Gott und Jesus zu erzählen. Unglaubliche Frage, oder? Sie hatte im Prinzip schon 6 wertvolle Jahre verpasst. Die neutestamentliche Version dieser Bibelstelle von eben findet sich bei Paulus. So wie Jesus in Matthäus 19 erst etwas über die Ehe sagt und dann über Kinder spricht, hat Paulus etwas über die Ehe geschrieben und im Anschluss schreibt er Folgendes über Kinder. Epheserbrief, Kapitel 6, Verse 1 bis 4. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist nur recht und billig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, so lautet das erste Gebot, dem eine Zusage folgt, damit es dir gut geht und du ein langes Leben auf der Erde hast. Und ihr Väter, heizt eure Kinder nicht, macht sie nicht zornig, sondern erzieht sie nach den Maßstäben und Ermahnungen des Herrn. Also Kinder sollen von Anfang an über Jesus belehrt werden. Da ist die Bibel klar. Und ich denke, darüber sind sich so ziemlich alle in christlichen Kreisen einig. Aber manche sehen in der Kindersegnung durch Jesus noch mehr, als der Text hergibt. Sie sehen hier ein Ritual, welches erst später Teil der christlichen Tradition wurde. Oft, wenn Babytaufgottesdienste gefeiert werden, hört man, wie der Text aus Matthäus 19 oder aus Markus 10 dieser Text von der Kindersegnung vorgelesen wird. Und wer diesen Text und die Babytaufhandlung jahrzehntelang nebeneinander gestellt erlebt hat, der denkt am Ende wirklich, hier geht es um die Taufe von Kindern. Das sage ich, denn in meiner Familie war das so. Es brauchte bei uns so etwas wie den Druck auf einen Reset-Knopf, um zu erkennen, im Neuen Testament kommen immer nur Menschen in eigener Entscheidung zur Taufe. Wie zum Beispiel in Samarien, Apostelgeschichte 8, Vers 12. Aber nun glaubten sie der wunderbaren Botschaft, die Philippus ihnen von der Königsherrschaft Gottes verkündigte, von Jesus Christus und dem, was in seinem Namen geschah. Da ließen alle gläubig gewordenen Männer und Frauen sich taufen. Die Männer und Frauen aus Samaria werden nicht alle kinderlos gewesen sein, nehme ich mal an. Vertreter der Babytaufe wenden hier mitunter ein, dies sei eine frühe missionarische Situation gewesen. Die gläubig gewordenen Erwachsenen hätten die Taufe ihrer kleinen Kinder kurz darauf nachgeholt. Ein Beleg dafür gibt es nicht. Interessanterweise behaupten die gleichen Leute, dass bei den Taufen ganzer Häuser, ebenfalls in Apostelgeschichte, Kinder mit dabei gewesen waren und zusammen mit den Erwachsenen getauft wurden. Wenn dem so wäre, warum haben die Samariter hier ihre Kinder nicht mittaufen lassen? Beides sind frühe missionarische Situationen. Man kann alle Beispiele durchlesen, wo ganze Haushalte getauft wurden. Nirgendwo werden Kleinkinder erwähnt. Überall sieht man, dass die Empfänger der Taufe alt genug sind, um zu verstehen, worum es geht. Man darf beim Lesen des Neuen Testaments eines nicht vergessen, nämlich, dass mit Jesus ein neuer Bund angebrochen ist. Es zählt nicht länger die leibliche Abstammung. Bloße Rituale ohne persönlichen Glauben haben keinerlei Wirkung. Ja, es stimmt, im Alten Testament wurden männliche Babys am 8. Tag beschnitten. Wer diesen Schritt nun voreilig auf die Taufe von Babys überträgt, der soll im Kolosserbrief Kapitel 2 aufmerksam jedes einzelne Wort lesen. Ja, in Kolosser 2, Verse 11 bis 13 werden Beschneidung und Taufe im gleichen Kontext erwähnt. Hören wir uns das an. Und weil ihr ihm gehört, seid ihr auch beschnitten. aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur. In der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben und mit ihm zu neuem Leben erweckt. Es ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt, der ihn aus den Toten auferstehen ließ. Ihr wart ja tot in Verfehlungen eurer unbeschnittenen, sündigen Natur. Doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht und hat uns alle Verfehlungen vergeben. Wichtig, die neutestamentliche Beschneidung ist ein geistlicher Vorgang, der nicht mehr mit Händen vorgenommen wird. Da bei einer biblischen Taufe auch der Heilige Geist als wirksame Kraft Gottes geschenkt wird, erfolgt parallel zur Taufe die neutestamentliche Beschneidung. Dass es sich aber gerade nicht um eine Babytaufe handelt, sieht man, weil Paulus schreibt, das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt. Damit ist die missionarische Strategie der frühen Gemeinde widerspruchsfrei und orientiert sich auch schlüssig an den Worten von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium. Jesus lehrt, dass Babys und kleine Kinder noch keine Sünder sind. Er hat sie nicht getauft, sondern nur gesegnet. Kinder sind von klein auf zu belehren. Ein Kind kann dann getauft werden, wenn es begreift, was Sünde ist. Wenn es versteht und bereut, dass es im Laufe seiner Jugend gegen Gottes Willen gehandelt hat. Wenn es in Jesus denjenigen erblickt, der mit seinem vollkommenen Opfer für alle Schuld bezahlt hat. Und wenn das Kind wirklich gewillt ist, sich dem auferstandenen Sohn Gottes unterzuordnen. Über mehrere Generationen hinweg haben die frühen Christen diese Sichtweise auf kleine Kinder beibehalten. Das bezeugen uns Schriften aus den ersten 3 Jahrhunderten, bevor die Kirche zur Staatskirche wurde und damit sowieso vieles sich geändert hat. Und wir lesen solche Texte selten, aber ich möchte euch mal einige von diesen Texten vorlesen. Das erste Textstück wurde um 150 nach Christus verfasst und heißt Hirte des Hermas. Ich zitiere mal daraus. Heißt es, die Gläubigen sind gleich unschuldigen Kindern, in deren Herzen nichts Böses sich regt und sie haben nicht erkannt, was Bosheit ist. Vielmehr bewahrten sie sich allezeit die kindliche Unschuld. Diese werden also sofort Wohnung bekommen im Reiche Gottes, weil sie in keinem Stücke die Gebote Gottes verletzt haben, sondern in kindlicher Unschuld alle Tage ihres Lebens in der gleichen Gesinnung verharren. Wenn nun ihr alle, fuhr er fort, bleibet und sein werdet wie die Kinder, frei vom Bösen, dann werdet ihr angesehener sein als alle, die schon genannten. Denn alle Kinder sind angesehen vor Gott, und zwar als die Ersten vor ihm. Glücklich seid also ihr alle, wenn ihr die Bosheit von euch werfet und euch bekleidet mit der Unschuld. Als Erste von allen werdet ihr in Gott leben. Um 180 nach Christus, also immer noch im 2. Jahrhundert, schreibt ein gewisser Athenagoras von Athen, wäre die Gerechtigkeit im Gerichte der einzige Grund der Auferstehung, so dürften diejenigen nicht auferstehen, die weder Böses noch Gutes getan haben, nämlich die ganz kleinen Kinder. Mit dieser Formulierung, weder Gutes noch Böses getan, ist jener Schreiber voll im Einklang mit biblischer Sprache. Es geht nicht darum zu sagen, Kinder sind gut. Das wäre Humanismus. Aber sie haben auch noch nichts Böses getan. Deshalb durften ja auch damals alle Kinder der ungehorsamen Israeliten ins verheißene Land einziehen, während ihre Eltern in der Wüste nach und nach verstorben. Gott beschreibt Kinder in 5. Mose Kapitel 1 mit ganz ähnlichen Worten als solche, die noch nicht wissen, was gut und böse ist. Allerdings sind die ersten Jahrhunderte nach Christus auch sehr entbehrungsreiche Zeiten gewesen. Es gab Christenverfolgungen, es gab Hungersnöte und es gab eine vergleichsweise hohe Kindersterblichkeit. Wenn wir nach den Anfängen der Babytaufpraxis suchen, dann findet sich tatsächlich hier eine erste heiße Spur. Gegen Ende des 1. Jahrhunderts bzw. Anfang des 2. Jahrhunderts schreibt ein gewisser Aristides von Athen in einem Werk, das heißt Apologie, Zitat, wenn einem von ihnen ein Kind geboren worden, so preisen sie Gott. Und sollte es dann schon in seiner Kindheit sterben, so preisen sie Gott überaus, ist es doch ohne Sünde aus der Welt geschieden. Zitat Ende. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber können wir uns ausmalen, welchen großen Glauben es braucht, so etwas zu bekennen? Aristides behauptet hier nicht, dass jene Eltern sich über ihren Verlust freuden, ganz und gar nicht. Er beschreibt die Perspektive eines festen Glaubens, der weiß, mein verstorbenes Kind ist sicher bei Jesus, der gesagt hat, lasst die Kindlein zu mir kommen. Oft genug aber sahen sich die Gemeinden in jener Zeit mit einer schwierigen seelsorgerlichen Situation konfrontiert. Da waren christliche Eltern, die so sehr darauf gehofft hatten, ihr Kind aufwachsen zu sehen und eines Tages den Tag zu erleben, wo dieses Kind vor Gott und vor Zeugen bekennt, ich glaube, dass Jesus Christus der Herr ist, und sich dann taufen lässt. Diese Eltern hielten aber nun ein sterbenskrankes Kind in Armen und wünschten so sehr, dass dieses Kind als Christ sterben würde. Frühchristliche Inschriften, meist auf Gräbern, berichten von Kindertaufen im 3. Jahrhundert. Eine solche Inschrift lese ich euch mal vor. Da steht zum Beispiel, die süße Tyche lebte ein Jahr, 10 Monate und 15 Tage. Sie empfing die Gnade am 8. Tag vor den Kalenden, am selben Tag gab sie ihre Seele auf. Der Ausdruck, die Gnade empfangen, wurde damals üblicherweise im Zusammenhang mit der Taufe verwendet. Diese Grabinschriften geben keinen Aufschluss darüber, in welchem Alter Christen normalerweise im 3. Jahrhundert getauft wurden. Sie weisen lediglich darauf hin, dass manche Kinder getauft wurden, als ihnen der Tod drohte. Es waren Ausnahmesituationen, aber aus den Ausnahmesituationen wurde allmählich die Regel. Und als Lehrer, wie zum Beispiel Origenes oder Cyprian, dann von einer Befleckung der Kleinkinder sprachen, die abgewaschen werden müsse, war dann schließlich der Grundstein für die spätere Erbsündenlehre und die Babytaufe als Standard gelegt. Und ein anderes Wort wurde zu einer immer wichtigeren Vokabel. Habt ihr schon mal von dem Wort Sakrament gehört? Dieses Wort bedeutete ursprünglich so viel wie Fahneneid. Wer zum Beispiel in die Armee eintritt, muss schwören, treue Dienste zu leisten. Er muss im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sagen können, ja, ich will treu dienen. Dann nur kann er einen Fahneneid ablegen und einen solchen Fahneneid nannte man Sakramentum. Aber ab dem 3. Jahrhundert beschreibt Sakrament inzwischen etwas anderes. Es beschreibt mehr und mehr eine Handlung mit eigenständiger, fast magischer Wirkung. Und folglich glaubt man bis heute vielerorts, die Taufe würde wirken, selbst wenn der Täufling selbst noch nicht glaubt. Beziehungsweise, wenn andere stellvertretend für ihn glauben. Und noch im 3. Jahrhundert haben entschiedene Christen gegen diese neue Taufpraxis protestiert. Ein Kirchenlehrer namens Tertullian schreibt in seiner Abhandlung über die Taufe in Kapitel 18, und merkt mal, welchen Text er zitiert. Zitat, der Herr hat freilich gesagt, wehret ihnen nicht zu mir zu kommen. Sie sollen demnach auch kommen, wenn sie herangewachsen sind. Sie sollen kommen, wenn sie gelernt haben, wenn sie darüber belehrt sind, wohin sie gehen sollen. Sie mögen Christen werden, sobald sie imstande sind, Christum zu kennen. Aus welchem Grunde hat das Alter der Unschuld es so eilig mit der Nachlassung der Sünden? Will man etwa in zeitlichen Dingen mit mehr Vorsicht verfahren und die göttlichen Güter einem anvertrauen, dem man irdische noch nicht anvertraut? Sie mögen lernen, um ihr Seelenheil zu bitten, damit es den Anschein gewinne, dass man nur einen Bittenden gegeben habe. Zitat Ende. Überschreiten wir dann das 3. Jahrhundert, so finden wir, dass die Kindertaufe schon eine ziemlich weit verbreitete Sitte war, doch forderten manche Kirchenväter ein bestimmtes Alter. So sagt zum Beispiel Gregorius von Nazianz, dass in Fällen, wo keine dringende Lebensgefahr vorliegt, man zumindest noch abwarten soll, bis das Kind 3 Jahre alt ist, damit es, wie er sagt, etwas bei der Taufe fühlt und antworten kann, auch wenn die Kinder das noch nicht vollkommen verstehen. Ich habe heute mal ein Buch mitgebracht. Es trägt den Titel Die Taufe, Zeugnis oder Zauber. Es wird leider nicht mehr verlegt. Der Autor Reinhard Weber lebte im vorigen Jahrhundert und war Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirche. Mit der Zeit hat er gemerkt, dass mit der Taufpraxis der Volkskirche etwas nicht stimmt. Und wohin ihn seine Recherchen und Überlegungen geführt haben, das hat er in einem halb autobiografischen Stil festgehalten. Er hat auch Situationen erlebt, wo es um Leben und Tod ging. Und ich möchte euch mal einen Erlebnisbericht vorlesen, Seite 173. Ein Vater bittet mich dringend um die Taufe seines Kindes. Es befindet sich in der Kinderklinik und wird von Diakonissen betreut. Die Mutter ist noch zu Hause, das Kind ist nicht in unmittelbarer Lebensgefahr, wird aber kaum noch 3 oder 4 Tage leben. Ich fahre mit dem Vater zu seiner Frau. Nach längerem Gespräch und Rücksprache mit der Klinik ist vereinbart, morgen Nachmittag, 16 Uhr, Segnungsfeier. Die Schwestern haben einen größeren Raum liebevoll vorbereitet für den vermeintlichen Taufgottesdienst. So hatten sie die Bitte um einen Raum für den Segnungsgottesdienst verstanden. Ein Tisch mit einer weißen Decke dient als Altar, 2 große Blumensträuße und 2 Kerzenleuchter zieren ihn. In der Mitte steht ein Kruzifix, davor eine mit Wasser gefüllte Kristallschale. Im Halbkreis sind Sessel oder Stühle angeordnet. Außer Eltern, Paten und einigen Angehörigen sind auch 5 junge Schwestern und die Frau Oberin anwesend. An die Stelle der Taufschale lege ich meine Bibel unter das Kreuz und bitte die küsterdiensttuende Kinderschwester, die Schale fortzutragen. Das brauchen wir nicht. Sie ist fassungslos. Aber sie stellt die Schale seitlich auf den Tisch. Ich bitte sie freundlich, bringen Sie bitte die Schale fort. Wir wollen dieses Kind segnen, wie Jesus die Kinder segnete. Frau Oberin flüstert ihr zu, tun Sie es bitte. Die junge Schwester bringt die Wasserschale fort. Es wird ein feierlicher Gottesdienst. Die Schwestern singen kräftig mit. Ich predige über das Evangelium von der Segnung der Kindlein. Nach dem Segnungsgottesdienst sagt die Frau Oberin bewegt zu mir, das war mir etwas völlig Neues. Es ist ja viel schöner als eine Babytaufe. Alles so klar und biblisch. Die Schwestern stimmen ihr einmütig zu. Darüber müssen wir am Abendkreis noch sprechen. Ja, und hier ist Reinhard Webers Fazit zu unserem Predigttext heute, beziehungsweise zu seiner Parallelstelle bei Markus. Ich lese Seite 362. Er sagt, und er gebraucht klare Worte. Das von den Sakramentierern missbrauchte Jesuswort Markus 10, 14 besagt, was da steht. Lasset die Kindlein zu mir kommen. Da steht nicht zur Taufe. Es ist der Ruf zu Jesus, dem Heiland, der allen Menschen gilt. Der Kommentar des Apostels dazu zieht sie auf in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Epheser 6, 4. 12 Verse vorher redet Paulus vom Wasserbad im Wort, das gepredigt wird und gehört sein will, das den Glauben weckt, der die Taufe empfängt. Übrigens hat Pfarrer Weber damals dann bereits im Ruhestand sich noch biblisch taufen lassen. Ein Taufzeuge muss das mit den Worten kommentiert haben, auf sie hat der Herr Jesus schon lange gewartet. Wir kommen zum Schluss. Es gibt Menschen, die vielleicht zum ersten Mal davon hören, dass nicht die Babytaufe, sondern die Großtaufe dem biblischen Maßstab entspricht. Wir sind gern bereit, uns mit jedem über einer offenen Bibel zusammenzusetzen und dieses Thema näher zu betrachten. Die meisten von uns, die heute hier sitzen, kennen nur die neutestamentliche Taufe, aber es schien mir wichtig, dass wir zumindest die Position der babytaufenden Kirchen in groben Zügen irgendwie einordnen können. Aber noch wichtiger ist, dass wir selber Wegbereiter gerade für Kinder sind. Du willst Erwachsene lehren? Fang mal klein an. Fang mit kleinen Kindern an. Kinder können nur dann zu Jesus finden, wenn sich Erwachsene finden, für die Kinder keine Last oder Bürde sind. Erwachsene, die Zeit und Liebe aufbringen, Kindern von dem Herrn Jesus zu erzählen. Amen.